ich konnte es fast nicht glauben, aber als ich dann am Start stand, wusste ich, ich mache das ohne Probleme. Es wird alles perfekt klappen. Ich habe keinen Zweifel mehr und es war wirklich, hatte nicht den geringsten Zweifel und es hat alles geklappt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von der Coach Doc, wo wir heute mal spannende inhaltliche Brücken bauen zwischen Ironman und Führungsalltag. Mein heutiger Gast hat vom Technik-Nerd zum Standortleiter, Business-Coach, Bandmitglied und Ironman-Wettbewerben so ziemlich jede Kurve genommen und verrät uns heute, wie man aus Technik, Coaching und ein bisschen Rock'n'Roll eine richtig starke Führungssuppe kocht, ohne sich zu verbrennen. Denn Resilienz und stabil zu bleiben als Führungskraft sind wichtige Themen für ihn. Ich freue mich auf ein Gespräch mit Konstantin Geister. Hallo, lieber Konstantin.
Hallo Kai, ich grüße dich.
Du bist vom Ingenieur in die Führungsrolle gekommen, mal direkt rein in die Führungssuppe. Wie bist du dahin gekommen, was du heute tust?
Also ich war an der Universität und habe da das erste Mal das Zepter in die Hand genommen und viele Studierende betreut bei Arbeiten, Laboren, Projektarbeiten und dann auch bei der Firma Sennheiser technische Projektleitung eine Zeit gemacht und bin dann irgendwie in den Spagat gekommen, um dann 2018 wirklich sagen zu können, jetzt leite ich hier ein kleines Team, das baue ich auf und übernehme Führung ganz offiziell.
Hast du es gewollt oder hat man dich gebeten?
Ich habe es immer gewollt, aber irgendwie war mir nicht ganz klar, wie ich dazu komme und deswegen bin ich auch, glaube ich, ein bisschen reingestolpert und plötzlich war ich dann da.
Du hast ja mehrere Rollen. Ich habe ja schon in der Anmoderation angekündigt, du bist Führungskraft. Ich habe vernommen, du bist Marathon- bzw. Ironman-Läufer, pardon. Und privat weiß ich von dir, du bist Drummer und hast noch eine Coaching-Ausbildung gemacht. Das sind ja viele Rollen. Was füllt dich denn derzeit am meisten aus?
Ja, das ist ganz interessant. Ich habe immer so verschiedene Facetten, die ich dann zusammenbringen muss. Und die eine Zeit kommt mal die eine mehr raus, die andere Zeit kommt die andere mehr raus. Also ich glaube, mit Ironman mache ich jetzt erstmal nichts. Ich bin da richtig in der Off-Season. Also es gibt jetzt keinen Wettkampf, kein Training. Ich bin völlig entspannt.
Wie oft macht man sowas? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Das ist ja ein irrsinniges Trainingspensum dahinter.
Ja, also tatsächlich muss man das Training am besten auch ein bisschen strukturiert machen und sich da diszipliniert halten. Ansonsten ist das sozusagen ein Fass ohne Boden, sage ich mal. Und ich sag mal, auch von der Belastung her läuft man halt auch nicht irgendwie x Marathon im Jahr. Also das heißt, das überlegt man sich ein bisschen, was man machen möchte bei den Wettkämpfen.
Warst du auf Hawaii und so?
Leider nein. Dazu bin ich ein bisschen zu langsam. Aber der Traum ist da, der Wille zählt. Und ich bin froh, dass ich einmal eine Langdistanz gemacht habe.
Ja.
Ansonsten mache ich eher Mitteldistanz-Wettkämpfe und freue mich eigentlich mehr so an der Vielseitigkeit vom Training. Ich gehe gern raus, fahre Fahrrad, ich laufe und das einfach so als Gegenpol zu Bürojob und zu dem normalen Alltag, den man sonst hat.
Ja, den du ja hast, denn du hast ja einen Standort aufgebaut in Hamburg.
Ja.
Und ihr seid ja enorm gewachsen, von mal 8 auf irgendwann 30 und dann 90 Mitarbeitende.
Ja, also ich habe den Standort in Hamburg für die Firma Sennheiser mit aufbauen dürfen. Das ist eine ganz, ganz interessante und spannende Reise gewesen, auch für mich persönlich, wo ich mich entwickelt habe. Das war quasi genau auch der Zeitpunkt, wo ich in die Führungsaufgaben reingestolpert bin und dann die Entwicklungsleitung übernommen habe am Standort. Und wir waren eben genau in der, sag mal, Zwickmühle, dass wir einerseits eine Organisation aufbauen mussten, gleichzeitig ein Produkt entwickeln. Und da kamen viele Herausforderungen zusammen. Von daher war das für mich wirklich eine Zeit des Lernens. Und der Standort ist dann am Ende nach der Produktfertigstellung bei knapp 30 Leuten gewesen. Und ich habe jetzt in den nächsten Jahren dann noch andere Teams übernommen, so dass ich jetzt wirklich einige Teams habe, um die ich mich kümmern muss, inklusive der Führungskräfte.
Was ich spannend finde, du hast eine Coaching-Ausbildung gemacht oder bist da dabei, glaube ich noch. Wo würdest du den Unterschied machen zwischen der Kommunikation aus der Führungsrolle im Gegensatz zu der Rolle als Coach?
Genau, also ich glaube, manchmal gibt es das bei einer Führungsrolle so, dass man sagt, da braucht jemand mal ein Coaching. Das ist für mich eigentlich eher ein Negativbeispiel. Um es ganz konkret zu machen, bei einer Mitarbeiterkommunikation reden wir klassisch ja um, es geht um Informationsaustausch, es geht um Feedback, es geht um Meinung. Und beim Coaching geht es eben darum, Perspektiven zu finden und helfen zu reflektieren, wo dann ich als Coach meine Meinung eben komplett zurücknehmen muss und eben keinen Ratschlag gebe, sondern eben mein Gegenüber befähige oder mit ihm zusammen erarbeite, in die Reflexion zu kommen. Und von daher ist es, glaube ich, ein großer Unterschied an der Stelle.
Coachst du denn in deiner eigenen Unternehmung?
Bis jetzt gar nicht. Also es passiert manchmal, dass mir die eine oder andere Frage rausrutscht oder ich jemand so ein bisschen versuche, eine andere Perspektive zu zeigen. Das passiert mal. Ich vermeide das aber und bleibe eher in der Rolle. Aber es ist so, dadurch, dass ich selber sehr positive Erfahrungen mit Coaching gemacht habe und auch sagen würde, dass mir das enorm geholfen hat, zu wachsen und Sachen nochmal anders einzuordnen, ist es ein Thema, was ich auch meinen Führungskräften oder Teammitgliedern auch nahelege, einfach mal auszuprobieren.
Und dass sie sich coachen, aber nicht von dir gecoacht werden.
Ganz genau so. Ja. Ganz genau so.
Kannst du erinnern, was hat dich denn im Coaching bewegt? Oder was sind denn die Dinge, wo du sagst, du guckst da dankbar zurück?
Also ich war erstmal überrascht, wie schwierig die Fragen sind, die man gestellt kriegt. Gerade so ganz offene Fragen, wo man plötzlich ganz tief bei sich selber abtauchen muss und sich selber dann auch nochmal hinterfragt vielleicht. Also ich hatte ganz am Anfang, wie gesagt, war ich Führungskraft in Hamburg und dann hieß es ja, was heißt es überhaupt? Was muss ich jetzt machen und wie gehe ich mit dem oder jenem um? Und auf die Frage gab es nicht gleich ein Führungskräftetraining, sondern es gab dann erstmal so ein paar Coachingstunden, wo ich eben die ganz wichtigen Fragen klären konnte. Und ich hab das als enorm hilfreich empfunden, einfach mal zu sprechen, aber dann auch als herausfordernd eben mit den Fragen, mit denen ich konfrontiert war, hatte dann eigentlich jedes Mal das Gefühl, dass ich ein Stück weit gewachsener rausgehe und mehr Klarheit habe und dann auch Sachen wieder anders anpacke.
Und deine eigene Coaching-Ausbildung, die du jetzt ja noch durchläufst, welchen Fokus hat die? Ist das systemisch, transaktionsanalytisch? Was ist die Denkschule dahinter?
Genau, ich habe mich für das Coactive Coaching entschieden. Das ist ein, sage ich mal, erfahrungsbasierter Mischansatz, würde ich wahrscheinlich sagen. Der viel auch aus dem systemischen Denken mitbringt. Coactive, du hast gerade gesagt, hat sozusagen genau die zwei Teile. Das eine eher so im Sein, das andere eher in dem Aktiven und das eben sozusagen zusammen. Und ich hab eine Ausbildung gesucht, die zertifizierbar ist oder die sozusagen akkreditierbar ist und hatte dann mich ein bisschen umgeguckt und bin da gelandet. Finde da auch ein paar Impulse, die in Richtung Leadership gehen, die auch so aus dem Modell, aus der Denkschule kommen, finde ich auch ganz gut. Und habe das eben angefangen. Ich werde das wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres abschließen und habe da von daher genau jetzt dieses Jahr die Reise gemacht, bisschen die Seite gewechselt, dass ich nochmal mehr verstehe, was ist eigentlich Coaching und da auch selber Übungen gemacht habe und sagen, ja, das quasi ein bisschen professionalisiert habe.
Ist auch meine Erfahrung auch mit vielen anderen Führungskräften, mit denen ich ja arbeite, dass die im Laufe ihrer Karriere irgendwann auch eine Coaching-Ausbildung machen, aber wie du eben nicht mit der Absicht, dann als Coach in der Unternehmung zu arbeiten, weil ich glaube, das ist schwer. Du hast das eingangs gesagt, das ist eine völlig andere Rolle, nicht? Während du dann bekannt bist als Vorgesetzter, wo es um Content, Feedback und direkte Informationen geht, ist ja genau das etwas, was als Coach eigentlich nicht im Vordergrund stehen darf. Und die dir Gegenübersitzenden wissen ja nicht oder können darunter schwer unterscheiden, welchen Rollenhut hat der Konstantin jetzt auf? Sitze ich jetzt meinem Chef gegenüber? Gibt er mir eine Rückmeldung, die Auswirkungen hat auf meine Beförderung, mein Gehalt, was auch immer? Oder habe ich hier eine vertrauensvolle Person, die einfach ganz neutral bleibt? Das wird, glaube ich, das ist oft eine Frage, kann man eigentlich die Führungskraft als Coach, kann sich das zeigen? Ich glaube, nur sehr schwer. Aber die Haltung und ein paar Fragen, glaube ich, kann man gut daraus ziehen, ne?
Sehe ich ganz genauso. Und das ist auch so, wie ich mich selber da jetzt aufgestellt habe. Also mein Team weiß das, meine Kollegen wissen das, dass ich das mache. Aber wenn es um das Thema Coaching geht, wie gesagt, dann weise ich eben auf einen anderen Coach oder versuche da irgendwie jemand anders ins Spiel zu bringen.
Ja.
Und genieße meinerseits die Ausbildung auch für mich selber und in der Reise.
Ich möchte auf ein Thema kommen, Konstantin, was du auch als Schwerpunkt siehst und was ich finde, ganz große Relevanz derzeit hat, das ist das Thema Resilienz. Ist ja auch ein Begriff, der droht ja fast zum Buzzword zu werden, so ein bisschen wie Wellbeing. Was heißt Resilienz aus deiner Erfahrung?
Ja, Genau, ich würde einmal ganz kurz dazu kommen. Ich glaube wirklich, dass das ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, weil wir einfach so viel Veränderung haben überall. Also ich allein jetzt in die letzten Jahre geguckt, ist nichts mehr so wie in der Generation unserer Eltern, würde ich mal sagen. Und Resilienz ist für mich wirklich die Fähigkeit, eigentlich immer wieder in einen Zustand zu kommen, in dem ich mich wohlfühle, in dem ich gut bin. Also wenn wir sagen Wellbeing, dann ist das eher so das Ergebnis, wo ich hin will. Mhm. Und Resilienz ist die Fähigkeit, auch wenn es mal irgendwie nicht klappt und stürmisch ist und Fragezeichen kommen, mich immer wieder auszurichten, eigentlich immer wieder meinen Kompass zu nehmen, zu sagen, okay, jetzt geht's weiter und jetzt geht's wieder nach oben. Und das ist für mich Resilienz, würde ich sagen.
Hast du ein Beispiel? Wie machst du das methodisch?
Ich glaube, für mich ist ganz zentral einmal das Thema Haltung, vor allen Dingen auch mir selber gegenüber, auch das Vertrauen in mich selber. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Schlüssel. Das ist auch, glaube ich, was, wo jeder eine Chance hat, dran zu arbeiten, im Sinne von Glaubenssätzen, im Sinne von vertraue ich mir selber, traue ich mir etwas zu. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und sehr praktisch, da können wir auch gerne noch drauf kommen, auch das Thema Regulation. Mhm. Weil ich glaube, wenn wir sozusagen angepiekt sind in diesem Kampfmodus unter Stress von einem zum nächsten Thema, dann nehmen wir uns eigentlich die Möglichkeit, die Sachen mit ein bisschen Abstand anzugucken und sind in so einem Reagieren. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das für sich erkennt. Mhm. Und ich glaube, das ist auch individuell, aber dass man eben dann auch ein paar Tools hat, um zu merken, okay, jetzt arbeite ich da an mir. Jetzt komme ich mal wieder runter.
Also der eine Teil ist die Bewusstheit, die Selbstaufmerksamkeit.
Ja.
Ich sag mal, das Erkennen, also diese inneren Triggerpunkte genauso kennen wie den Körper, kennenzulernen, wie man reagiert. Nochmal nach einer Methodik gefragt. Hast du einen Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was sie gerade die eben auch hier in der Regel sind, es ist ja viele Führungskräfte in diesem Podcast, was kannst du denen empfehlen?
Also ich glaube, vorneweg würde ich Sachen nehmen, die einen zum Innehalten zwingen. Ich glaube, was gut tut, ist angefangen mit Ortswechsel. Das sind auch Sachen, die ich versuche in den Alltag zu bringen. Ich mache einen Ortswechsel, ich gehe raus spazieren, ich nehme mir mal Zeit und lege alles weg. Natürlich die Atmung, das ist ein ganz großer Anker, weil ich da direkt mit dem System arbeiten kann. Da ist der grundsätzliche Tipp wäre da, dass man erstmal die Einatmung und die Ausatmungslängen angleicht und dann die Ausatmung stark verlängert, oder in die Richtung verlängert. Das ist was eben wirklich was mit dem Körper macht, wenn man sich da die Zeit nimmt und das ein bisschen übt. Kann aber auch einfach ein Thema sein, wie ich priorisiere den Schlaf. Ich gucke eben, dass ich wirklich auch gut und erholsam schlafe. Der eine macht Yoga, der andere macht Sport, der andere geht eben mit dem Hund laufen oder fährt Fahrrad. Ich glaube, das sind einfach Themen, die man individuell ein Stück weit ausprobieren muss, weil nicht jeder setzt sich eben auf die Matte und fängt an zu atmen. Aber jedem tut's gut, wenn er gut schläft oder ein Mittel hat, eben runterzukommen.
Ja, also diese Atemübung, ich habe eine, die nutze ich häufig in Präsentationsseminaren, wo der Druck und der Stress auch ein Thema sein kann, wo ich sage, du kannst dich eigentlich ganz gut selber schon mal mit deinem Blutdruck und so anpassen, wie du es gerade sagst, das Ausatmen verlängern. Ja. Also das nenne ich immer die 3-5-7-Regel. 3 Sekunden einatmen, 5 Sekunden halten und dann langsam durch den gepressten Mund 7 Sekunden ausatmen. So, und das ist wirklich ganz spannend. Das kann man ja wirklich direkt probieren. Dafür braucht man auch keine Matte. Ne? Das kannst du ja auch im Sitzen machen. Das kannst du also auch im Stehen machen, während du gerade ans Mikrofon gehst. Also da gibt es viele Möglichkeiten, das aktiv zu machen. Hast du noch einen anderen Tipp?
Wo du es gerade gesagt hast, auch mit den Präsentationen. Es gibt ja immer so Situationen, wo man im Berufsalltag reinkommt und was dann auch herausfordernd sein kann. Wirklich auch sowas wie kurz rausgehen, einmal schütteln, also wirklich die Arme, Beine einmal schütteln, mal so für eine Minute einfach den ganzen Körper schütteln oder auf das oberhalb vom Brustbein klopfen. Das ist, glaube ich, auch so ein bekannter kleiner Hack, der auch hilft, einfach nochmal für ein bisschen Präsenz und Selbstvertrauen. Das sind so Kleinigkeiten. Ansonsten würde ich sagen, hilft auf jeden Fall, wenn man es halt schafft, abends den Rechner zuzuklappen und erholsam zu schlafen.
Schaffst du es, Rechner zuklappen?
Ich schaffe das tatsächlich. Ich bin selber beeindruckt. Ich habe das früher überhaupt nicht geschafft.
Ja.
Das war eine totale Katastrophe. Und ich sag mal, beim Thema Schlafen ist halt so, es hilft, wenn man ein bisschen Abwechslung über den Tag hatte, wenn man sich bewegt hat, wenn man jetzt nicht vorm Schlafengehen isst. Ich trinke tatsächlich auch, ich trinke sehr gern Kaffee, auch hier steht der Espresso auf dem Tisch. Aber nach 15 Uhr zum Beispiel trinke ich halt keinen Kaffee mehr.
Ja.
Obwohl, das habe ich früher gemacht, aber das mache ich einfach nicht mehr. Und dann abends eben, wie gesagt, so ein bisschen eine Routine haben. Und dann brauche ich die Haltung. Ich klappe den Rechner zu, der ist ja schon zu, ne? Aber ich lege das Handy weg.
Genau.
Und dann ist sozusagen Ruhe. Und dann sage ich mir, und das sage ich mir wirklich auch, morgen geht's weiter. Und ich selber bin eher Morgenmensch, von daher ist das auch in Ordnung, weil ich bin abends eh nicht mehr so gut drauf.
Ja.
Von daher ist dann Ruhe. Und ich habe seit wirklich mittlerweile, ich weiß gar nicht genau, sicher 2 Jahren oder so, habe ich eben auf der einen Seite wirklich auch viele, viele Themen, die bei mir im Kopf rumgehen. Aber dann muss ich sagen, nee, abends nicht mehr und ich schlafe wirklich gut.
Da möchte ich auf den zweiten Teil eher kommen, den ich ja auch so genannt habe. Es geht ja um, ich nannte das jetzt hier Iron Man Leadership. Das Entspannen, das Relaxen ist das eine, aber beim Ironman, bei der Langdistanz, da geht es ja genau um was anderes. Die gemeinsame Klammer ist der Körper. Was ziehst du denn aus diesen Erfahrungen, Langdistanzläufer zu sein? Und eben Ironman ist ja nicht nur laufen, wie wir alle wissen.
Nee, das ist tatsächlich ein bisschen länger.
Sag nochmal die Leute, die es nicht genau wissen.
3,8 Kilometer schwimmen, danach geht's aufs Fahrrad. Das sind 180 Kilometer Fahrrad.
Mhm.
Und nach den 180 Kilometer Fahrrad wird noch ein Marathon gelaufen mit 42 Kilometern.
Unfassbar. Ja. Finde ich echt immer beeindruckend. Ich habe auch einen langjährigen Freund, der macht das mit seinem Sohn in Dresden. Mhm. Aber jedenfalls darauf nochmal zu schauen, was ziehst du für deine Leadership-Rolle aus diesen Erfahrungen?
Ja, ich komme gleich zu deiner Frage. Ich wollte eine Sache noch mal verknüpfen, und zwar das Thema Schlaf ist ja auch für Sportler ganz wichtig. Und was die Sportler machen, die nehmen, also ist ja sowieso, man nimmt viel Magnesium ein und eben das Magnesium, Magnesiumkomplexe oder Magnesiumsalze werden dann eben abends eingenommen. Das ist tatsächlich auch was für den Schlaf hilft. Also wenn man sagt, ich nehme Magnesium, dann würde ich sagen, kann man mal drauf gucken, welches, aber im Grunde dann das abends nehmen, hilft halt auch ein bisschen.
Ein guter Tipp.
Das ist nochmal so ein kleiner Kommentar am Rande. Was habe ich bei der Langdistanz gelernt? Ich habe im letzten Jahr, dadurch, dass ich relativ viel auch trainiert hatte, hatte ich das Gefühl, ich schaffe das. Ich würde das jetzt schaffen, wenn ich das will. Und ich weiß nicht, was in 10 Jahren ist. Dann habe ich gesagt, okay, dann melde ich mich mal an. Und jetzt ist so, wir haben ja gesagt, es gibt die 3 Disziplinen, aber es gibt noch eine Disziplin davor. Das ist die ganze Vorbereitung. Und die beendet dann erst, wenn man an der Startlinie steht.
Mhm.
Und das ist halt auch ein Teil, wo man ganz viel gefordert wird, weil in der Zeit passiert ganz viel. Man kann krank sein, man kann das Training nicht gut finden, was weiß ich was, alles Fahrrad kann kaputt gehen, von allem ein bisschen. Und du hast mich ja gefragt, was ich da so draus ziehe, was ich gelernt habe. Ich konnte es fast nicht glauben, aber als ich dann am Start stand, wusste ich, ich mache das ohne Probleme. Es wird alles perfekt klappen. Ich habe keinen Zweifel mehr und es war wirklich, hatte nicht den geringsten Zweifel und es hat alles geklappt. Bauch ist heil geblieben, also das Ganze, was man dann isst mit diesen ganzen Zuckersachen und so, hat mein Bauch gut vertragen. Ich bin nicht komplett eingeknickt, ich bin ins Ziel gekommen, mir hat nichts wehgetan, ich hatte keine Schmerzen danach, sondern ich war einfach nur zufrieden.
Also die Zuversicht höre ich raus, dass es gut geht, die Bewusstheit, dass es dir gut geht und das Autosuggestive, was da drin ist. Also, dass du dir selbst zusprichst, ich schaffe das. Ist es das, was du im Kern mit rausnimmst?
Also ich glaube, ich würde mitnehmen, dass ich mir vertraue und vertrauen kann.
Ja.
Auch, dass es hilft, wenn man sich darauf vorbereitet. Das war ja sicherlich auch Teil, also ohne Frage, der Körper, man bereitet sich darauf vor, von A bis Z, auch sinnvollerweise ein bisschen mit professioneller Unterstützung. Das heißt, das habe ich gemacht. Also das Vertrauen in mich, man macht sich einen Plan, man bereitet sich vor und hat vielleicht auch jemand, der einen dabei begleitet. Ne? Also kann Sportcoach sein oder andere Trainingspartner. Und so diese Kombi gibt einem so einen ganz guten Antrieb, dass man sich dann aufmachen kann. Und wenn man dann am Start steht und da wirklich an sich glaubt, dann merkt man am Ende doch, es macht ganz, ganz viel der Kopf aus.
Ja, also dem kann ich was abgewinnen. Gleichzeitig überlege ich gerade, du forderst da ja unglaublich viel von dir, in der Entscheidung, so eine Langdistanz zu gehen. Meine Frage oder Überlegung ist jetzt, das sind ja nicht alle, zugewillt, in der Lage, körperlich von der Konstitution, von ihrer Gesundheit. Könnte das vielleicht auf Menschen, die du führst, Druck ausüben, dass die wissen, was der von sich verlangt, verlangt der auch von uns? Na, ich frage mich gerade, welchen Druck unbewusst könnte sowas auslösen?
Das ist echt ein gutes Thema, weil ich bei den Sachen, die ich für mich entscheide oder mache, mich wirklich gar nicht vergleichen will. Also ich würde ich kann jemand anders natürlich meine Erfahrung schildern, aber ich würde nie jemand anders motivieren, sowas Extremes zu machen. Da würde ich eher jemanden noch motivieren, beispielsweise einfach mal Fahrrad fahren zu gehen oder Rennrad fahren zu gehen oder sowas. Aber ich sag mal, zu solchen extremen Sachen, da würde ich keinen treiben wollen, gar nicht. Also ich möchte den Vergleich eigentlich auch gar nicht. Ja. Das ist sozusagen wirklich ein Thema und ich hatte es ja auch gesagt, was ich mir selber nicht zugetraut habe und wo ich auch ganz ehrlich gesagt nicht weiß, wie oft ich das machen will oder mache ich es überhaupt. Also Langdistanz ist halt einfach ein Extrem und von daher lassen wir es ruhig auch das Extrem sein. So,
ich möchte das
sehen.
Ja, Konstantin, wir nähern uns schon dem Ende des Podcasts. Wie immer, zum Schluss, hast du einen Buchtipp mitgebracht?
Das ist ganz witzig, dass du diese Buchtipp-Frage stellst. Ich bin gar nicht so der Buchleser. Ich habe dazu wenig Zeit. Also natürlich können wir irgendwie Coactive Leadership Model uns angucken. Ich habe mal überlegt, welche Bücher habe ich mir als letztes geholt oder gelesen. Ich habe mir einen Wanderatlas für Südtirol geholt, so was ganz Klassisches, was man in die Hand nehmen kann. Einfach um ein bisschen in den Bergen rumzulaufen und nicht nur aufs Handy zu starren. Und ich habe ein Buch, und die Vögel werden singen. Es ist von diesem syrischen Pianisten, relativ bekannt geworden. Irgendwie auch eine sehr ergreifende Geschichte. Das habe ich irgendwie im Kopf gehabt. Das war so ein Buch, wofür ich mal die Zeit hatte, es zu lesen. Sonst ist eben ganz viel eher Fachliteratur oder was eben gerade so.
Die Vögel werden singen. Ich werde die Empfehlung in die Shownote reinstellen. Okay. Finde das eine schöne Idee. Und zum Schluss, ich würde gerne, machen wir mal diese kleinen Satzergänzungsspiel zum Abschluss. Bereit. Ich fange einen Satz an und du ergänzt.
Ja.
Wenn ich mal so richtig aus meiner Komfortzone treten musste, dann war das als?
Als ich mit meiner Tochter beim Schulball Disco Fox tanzen musste.
Oh.
Weil Disco Fox war bei mir nicht mehr so im Kopf.
Die Schritte hätte ich auch nicht mehr. Tanzen sehr gerne, aber die spezifischen Disco Fox Schritte könnte ich auch nicht mehr. Ja. Zweitens, dann, wenn ich anderen einen Tipp für mehr Gelassenheit geben sollte, dann wäre es?
Innehalten.
Und eine Sache, die mich in meinem Leben überrascht hat, die ich heute als Stärke sehe, ist?
Mein Bauchgefühl.
Lieber Konstantin, danke fürs Kommen. Schön, dass du hier warst.
Ja, herzlichen Dank, Kai.
Das war's für heute. Ich sprach mit dem Sennheiser Director Konstantin Geister über Ironman Leadership, die wichtige Balance von Performance und Resilienz. Danke fürs Zuhören und dabei sein. Ich freue mich aufs nächste Mal, sage tschüss, bis bald. Ich bin Kai Kochmann.